So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen virtuellen Folge von Desk Reject. An den Mikros sitzen heute
Christoph
und Sascha. Außerdem werden heute Boris und Didi durch einen ganz besonderen Gast ersetzt, Walter Kuber. Es geht diesmal um das Thema interdisziplinärer Austausch. Was Walter damit zu tun hat, erläutern wir gleich. Aber zuvor gibt es eine Schätzfrage. Und zwar, welche Studienrichtung, also Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, whatever, hat im Wintersemester 2019-20, super aktuell, die wenigsten Studierenden in Österreich?
Archäologie.
Oder okay, Archäologie
würde ich sagen, ja.
Die wenigsten, die einen PhD machen oder?
Nein, generell eingeschriebene studieren. Studenten, ja.
Ich hätte Archäologie gesagt.
Mhm.
Aber.
Tanzausdruckskunst der afrikanischen.
Da wäre ich als nächster drauf gekommen. Also es geht jetzt um wirklich so große Studienrichtungen, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften. Aber als nächster hätte ich eben gefragt, dann in diesen Wissenschaften, was ist das Fach mit den wenigsten eingeschriebenen Studenten? Da wären wir dann. Du würdest sagen, was hast du gesagt, Sofal? Tanzwissenschaften?
Tanzwissenschaften.
Okay.
Den afrikanischen Subkontinent.
Okay. Walter, hast du Studium, irgendein spezifisches Fach, wo du glaubst, die wenigsten in Österreich eingeschrieben sind?
Ägyptologie.
Nicht schlecht. Naja, da werden wir wohl schauen, wer am Ende richtig liegt. Ja, wunderbar. Antworten sind gelockt. Jetzt aber zu unserem Gast. Walter Kuber ist ebenfalls PhD-Student, aber nicht an der WU, sondern an der TU, am Institut für angewandte Synthesechemie. Das sollte natürlich jedem schon was sagen. Er ist im letzten Jahr seines PhDs und beschäftigt sich mit der Krebsforschung. Es freut uns sehr, dass du Teil der Illustren Desk Reject Guestliste bist. Bevor wir jetzt weiter dich mit Fragen löchern, würde ich sagen, du stellst dich doch mal am besten selber vor.
Hallo, freut mich dabei zu sein. Ja, ich bin im letzten Jahr im PhD und um sich ein bisschen vorstellen zu können, wie so mein Alltag ausschaut, ist in der Synthesechemie, wie man es so kennt von der Chemie her, stellt man sich am meisten etwas vor, was zischt, was knallt, was raucht und was man im Labor so macht. Und so funktioniert es auch bei uns. Aber das Ziel ist ein ganz anderes. Das heißt, wir gehen davon aus, am Anfang von einer Grundidee in der Krebsforschung für diagnostische oder therapeutische Zwecke. Und wenn wir eine Grundidee haben, also ein Molekül, mit dem wir so ein Modellsystem aufbauen können, das später einen Wirkstoff freisetzen kann am Tumor, dann überlegen wir uns, wie das ausschaut. Und im zweiten Schritt dann, wie wir das herstellen können. Und dann kommt es eben zu dieser Herstellung und da fühlt man sich wie ein Koch. Das heißt, genauso wie man jetzt was kochen würde, Eier reingeben würde, Milch reingeben, was auch immer, geben wir verschiedene Chemikalien zusammen, warten gewisse Zeit, erhitzen, geben was dazu, nehmen was weg und am Schluss sind wir mit ein paar Kristallen übrig. Und das ist dann eine Ansammlung von Molekülen. Und das dauert halt, weil wir wollen ja meistens dann zu einem Endmolekül hin, kann das bis über Wochen, über Monate und manchmal bis über ein halbes Jahr dauern, bis wir dann zu einem Zielmolekül sind. Und da steckt dann so viel Arbeit drinnen. Und dann, wenn man sein Baby in den Händen hält, kann man probieren, ob es wirklich das drauf hat, was man sich erwartet. Und so ist einmal der Gang vom ersten Gedanken bis zu dem, wo man es dann in einer Zelle erproben kann.
Und da also hast du dein PhD drin.
Genau. Und
wow.
Und meine Aufgabe ist eben dann so ein Zielsystem zurechtzulegen oder es zu entwickeln. Und ich habe das Glück gehabt, nach 2,5 Jahren dann etwas gefunden zu haben, nach sehr viel Frust, nach sehr viel Tiefen, wo es dann endlich gelungen ist, auch ein Patent daraus zu entwickeln.
Und darfst du sagen, wofür das Zielmolekül ist?
Also, um ein bisschen sich mehr vorzustellen, wie das genau funktioniert, wir stellen zwar diese Moleküle her, aber was sie können sollen, sind in einem komplexen Ganzen wie unserem Körper zu reagieren. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, wenn wir etwas in einem Kolben machen, ist alles kontrolliert. Wir geben das Lösungsmittel rein, wir bestimmen die Temperatur und alles. Aber wenn etwas jetzt in unserem Körper reagieren soll später, dieses Molekül, was wir hineingeben, zum Beispiel durch Injektion oder verabreichen, dann sollen eben diese zwei Moleküle reagieren im Körper, nämlich am besten auf der Oberfläche des Tumors und dort etwas freisetzen. Und es ist so speziell, das kann man sich vorstellen, wie so einen riesigen Raum, in dem jetzt eine Ansammlung von 100 Leuten sind zum Beispiel. Und wir stellen uns jetzt einfach vor, ein Liebespaar, wo deine Partner in einem Eck ist und die Partnerin im anderen Eck. Und alle Leute bewegen sich irgendwie im Raum. Und das Wichtige dabei ist, dass diese zwei, dieses Liebespaar, nur Augen füreinander hat. Sie sehen die anderen nicht. Genauso sehen die anderen Leute, die die Moleküle darstellen, die beiden nicht. Und wenn sie sich aber dann treffen, dann geht ein Feuerwerk auf und das ist die perfekte Liebe. Und das nennen wir eine bio-orthogonale Reaktion. Das heißt, in diesem Wirrwarr von Menschen, was die Moleküle in unserem Körper darstellt, sind diese zwei Moleküle, die wir synthetisch hergestellt haben, da, die sich treffen und nur die zwei treffen sich. Und so schaffen wir es, ganz gezielt Moleküle, die wir verabreichen, an den Tumorort zu bringen, ohne dass irgendwas davor passiert. Was wir dazu noch brauchen, eins noch, ist einfach ein Navigationssystem bei diesem einen Molekül und das ist meistens ein Antikörper. Das ist so wie ein GPS-System, das einfach dann hinfindet zum Tumor und dort sich verankert. Und wenn das zweite kommt, sagt, hey, wir zwei waren doch. Dann treffen sie sich.
Genau. Sehr cool. Glaubst du, Sofal, glaubst du, dass wir jemals so leidenschaftlich über unser Forschungsthema reden können?
Ich wollte gerade sagen, mit der ganzen Leidenschaft, wie du drüber berichtest, wusstest du schon immer, dass du daran forschen möchtest? Wusstest du schon immer, dass die synthetische Chemie dein Ding sein wird?
Also ich bin ganz ehrlich, wie ich 18 war, habe ich gewusst, ich möchte was Chemisch-Medizinisches machen. Und auch so, dass ich beim Bundesheer war, beim Bundesheer die Sanitätsausbildung gemacht habe und da war so, Medizin, ich möchte Medizin machen. Aber dann bin ich mir bewusst geworden, dass Medizin doch eine sehr große Belastung auch bedeutet. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, einen Herzchirurgen, der einen kleinen Fehler macht und ups, jetzt ist vorbei. Also minimale Fehler können halt extreme Auswirkungen haben. Und zweitens auch die Belastung, wenn ich jetzt irgendeine Diagnose einem Patienten mitteilen muss und so weiter. Da habe ich mir gedacht, was wäre es noch, eine Ebene tiefer noch? Noch mehr hineinzutauchen in was uns bestimmt, was wie alles funktioniert. Und das ist die Chemie. Das heißt, unter der Medizin die Ebene, wenn ich mit einer Lupe hineinfahre, hineinzoome, ist die Chemie. Und ich kann nicht genauer sein, weil, wenn ich noch tiefer reingehe in die Physik und in die Kernphysik, die spielt jetzt für uns Menschen nicht wirklich eine Rolle im täglichen Leben. Und die Chemie ist das Nächste, was sich auf uns auswirkt. Und mit dem Verständnis, Moleküle miteinander reagieren, haben wir die Möglichkeit, größere Zusammenhänge zu verstehen und damit auch medizinische Folgerungen zu schließen.
Und ich glaube, nach diesem Podcast werden sich nochmal 300 Leute neu in Chemie einschreiben. Also ich so, auch.
Mein Chemielehrer hat mir das anders erklärt. Das heißt, war das dann im Endeffekt bei dir klar, ziemlich früh, dass es bis zum PhD gehen wird? Also praktisch schon früh im Bachelor- und Masterstudium? Oder hat sich das einfach ergeben, dass man da von Diplomstudium zu Promotion sich weiter bewegt?
Also am Anfang war der Gedanke irgendwie nur fertig bis zum Master, ohne danach zu denken, was kommt danach und wie und was. So dieses Ziel war Master mal. Und ich muss auch ehrlich zugeben, danach habe ich mich schwerelos gefühlt. War einen Monat in Kuba, habe mir gedacht, wow. Leben ist geil, ich liebe es. Und ich war einfach, es war so eine Art Ekstase, einen Monat in Kuba, wo ich auch Salsa getan habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde so gerne noch tiefer eintauchen, weil Neugierde ist einer meiner Triebkräfte. Und es würde mich so interessieren, mich mehr zu beschäftigen und selbstständig auch an Dingen zu arbeiten. Bei der Diplomarbeit kann man schon ein bisschen eintauchen, ist man aber meistens so bei irgendeinem Betreuer, da macht man irgendwas mit. Aber so richtig eigenständig ist oft schwierig. Man bringt zwar Gedanken ein, aber so richtig eigenständig zu arbeiten ist schwierig. Mhm. Beim PhD hat man dann sein eigenes Projekt. Das ist mein Projekt, das ist mein Baby, an dem kann ich jetzt arbeiten. Und das ist halt richtig cool.
Okay.
Und vielleicht nur so eine Rückfrage, was hast du denn studiert im Bachelor und im Master, dass man dann ein PhD in dem Fach, wo du jetzt bist, machen kann?
Also ich habe Chemie studiert im Bachelor und dann habe ich mich im Master entschieden für die Synthesechemie und parallel habe ich auch Biochemie, den Master weniger oder weniger die Vorlesungen dazu gemacht, was mich einfach so zum Spaß interessiert hat. Wurde aber nicht wirklich zusätzlich anerkannt, weil wir können uns nur eine Spezialisierung aussuchen, aber dadurch, dass mich das so interessiert hat, habe ich gemacht, ich mache die Prüfungen gleich mit, weil der Körper und was in unserem Körper passiert, interessiert mich einfach sehr.
Mhm. Für mich zur Klarstellung, mit was beschäftigt sich spezifisch Synthesechemie? Also wenn man jetzt die Chemie nimmt, also da willst du hin, weil mit dem beschäftigt sich Synthesechemie und deswegen möchte ich mich da spezialisieren.
Ja, also Synthesechemie ist ein Zweig von diesem riesigen Gebiet der Chemie, in dem es darum geht, Moleküle herzustellen. Wie der Name schon sagt, synthetisch. Mhm. Und leider hat synthetisch oft so einen negativen Beigeschmack. Was ich halt oft höre, sei es in der Familie, im Verwandtenkreis, Freundeskreis, oh, da ist Chemie drinnen, das ist urschlecht, was ist das, wie auch immer.
Kannst du nicht organische Chemie studieren?
Und synthetische Chemie ist Teil organisch, anorganisch, so beides gehört dazu.
Okay.
Und Chemie ist halt oft so einfach, wie gesagt, wenn man sagt, ja, da ist Chemie drinnen. Was man aber da meint, ist, dass es Schadstoffe sind oder irgendwelche Giftstoffe. Mhm. Und genauso wie es bei euch Fachbegriffe gibt, Termini, die ihr verwendet, und wenn der andere sagt, ja, was ist das? Und ihr sagt, oh Gott, das kann man nicht alles in einen Topf werfen, das geht ja nicht.
Bei uns wird nur Wirtschaft gesagt. Und dann sind es die Bösen.
Da klingen auch schon die Alarmglocken.
Genau, dann ist auch so, da geht es nur ums Geld, Kapitalismus, was auch immer halt. Ja, genau. Und bei uns auch. Und in der Synthese gibt es darum, dass eben ein Molekül zum Beispiel aus einem Schwamm im Marianengraben in Australien wird etwas gefunden, ein Wirkstoff, der natürlich meistens Anti-Cancer, also gegen Krebs einmal gleich helfen könnte. Schauen wir uns das an. So. Die Schwämme im Marianengraben sind relativ begrenzt. Das heißt, irgendwann kann man aus denen auch nicht mehr so viel Wirkstoff gewinnen. Das heißt, wir müssen mal als erstes herausfinden, was ist das Molekül? Jetzt kommt Sherlock Holmes. Wie machen wir das? Wir müssen das Ganze einerseits kann man sich vorstellen, wie auf eine molekulare Waage geben. Das schaut aber ein bisschen anders aus. Da schießt man es durch so ein Gerät und da wird es zerlegt, das Molekül. Und anhand von Magnetfeldern und so weiter wird es dann festgestellt, was für eine Masse das hat. Dann hat man die Masse. Dann nimmt man ein molekulares MRT, das heißt so eine Magnetresonanz, und schaut sich an, wie die Molekül aufgebaut ist. Und so weiter, bis man das fertige Molekül hat. Das war Teil 1. Ich weiß, wie das Molekül aussieht. Und jetzt kommt die Aufgabe, lieber Synthesechemiker, stell mir das bitte her. Und das ist der Bereich, der auch als Synthese bezeichnet wird, wo man vom einfachsten Molekül wie Lego-Bausteine, nur sehr kompliziert, über Weg und wie auch immer, endlich nach 10, 12, 20 Stufen zu diesem Wirkstoff kommt, der zum Beispiel im Schwamm des Marianengraben ist.
Also wenn du das weiter so gut illustrierst und erklärst, wenn man von Science Busters verklagt. Also okay, ja, super, cool. Also das ist schon, das war schon mal ein richtig. Jetzt weiß ich, was Synthesechemie ist und kann es hoffentlich dann auch meiner Freundin erklären, mit wem ich da gesprochen habe heute.
Aber wenn ich fragen darf, du hattest vorhin erwähnt, dass du 2,5 Jahre gebraucht hast, um diesen Prozess durchzugehen. Also halt, du hattest das Startmolekül, das du kreieren wolltest, und du wolltest dann zum Zielmolekül kommen. Ich hoffe, ich benutze die Termini richtig. Das hat 2,5 Jahre gedauert und die voller Frustration und Hürden auch waren. Aber vielleicht gehen wir mal ganz an den Anfang. Also wie hast du dich denn entschieden, woran du arbeiten möchtest? Wie hast du deinen Supervisor gefunden? Weil du ja auch gesagt hast, dass es ein eigenes Projekt sein konnte im PhD. Wie läuft es da so ein bisschen?
Also es war so, dass ich im Rahmen meiner Diplomarbeit schon meinen derzeitigen Chef gehabt habe. Und der hat schon mitten in der Diplomarbeit mir schmackhaft gemacht, Weichner, du musst einen PhD machen. Du wirst es lieben. du kannst das und das Projekt machen, und hat mich halt schon mehr oder weniger geangelt mit diversen Projekten und gesagt, das ist was für dich. Du machst das, du kannst dieses Projekt alleine machen. Und ich war schon so, oh, cool, cool. Und da war schon halt leider, war schon ein Feuer entzündet in mir, wo ich dachte, puh, das ging richtig spannend. Also so hat das Ganze begonnen. Dann war es aber so, dass ich mir selber das mehr oder weniger finanzieren musste, weil normalerweise hat man ja mehrere Möglichkeiten. Entweder, also heute ist jetzt überhaupt anders als vor einigen Jahren, aber bei uns war es halt so, dass wir entweder so eine äußeres Art Stipendium halt finden oder was man halt als Fellowship nennt, so eine Förderung, oder so Collegs, also so Doktoratscollegs und diverse Möglichkeiten, das zu finanzieren oder halt an der Universität angestellt zu werden. Und so gibt es halt 4, 5 diverse Möglichkeiten. Mhm. Und mein Chef hat mir vorgeschlagen, dass ich am IT angestellt werde, gleichzeitig aber an der Universität forsche. So habe ich die Möglichkeit, radiochemisch, also mit radioaktiven Molekülen auch zu arbeiten, draußen in Seibersdorf, aber gleichzeitig die Facilities der Universität zu nutzen. Also alle Kolben und alles zum Kochen. Und so habe ich mich halt beworben bei der niederösterreichischen Bildungs- und Wissenschaftsfonds, dem NFB. Habe dann Bescheid bekommen, dass ich gefördert werde für 3 Jahre. Und so habe ich dann am IT begonnen zu arbeiten. So hat das Ganze begonnen. Genau.
Und das war wann? Oh, sorry.
Das war 2017. Und da war dann nach einem Jahr auch schon einmal gleich so eine Vorstellrunde, wo sie wissen wollten, na, wie weit stehen wir? Wir fördern euch, also präsentiert uns eure Sachen. Und mein Chef hat gesagt, wir fahren halt da raus und zeigen ihnen ein bisschen, was wir gemacht haben. Und nimm halt ein Poster mit, hat er gemeint. Aber ich nehme halt ein Poster mit. Das ist nachher halt schneller Poster, dann mache ich halt ein Poster. Gut, dann fahren wir halt raus. Und ich habe mir gedacht, ja, dann redet man mit den Leuten und ein bisschen, was man gemacht hat. Er hat gesagt, du hast eine Präsentation und dann gibt es eine Jury und die... die Moderatorin fällt mir jetzt ein, die Barbara Rett, kann das sein? Nein, nicht die Barbara Rett, blödsinn, die wurscht, irgendeine bekannte Moderatorin fällt mir jetzt ein, wurscht, Vera Russwurm, na, egal, irgendeine war auch dort und der Chefredakteur vom Standard und von der Presse war dort. Und mein Chef hat gesagt, ja, und es gibt danach eine Jury und die werden die Fragen stellen, warum das und so funktioniert. Aber das machst du schon, kein Problem für dich. Und auf einmal macht mein Herz, rutscht mir die Hose, was soll ich da alles machen? Es gibt eine Jury, ich soll alles präsentieren und. Davor war es nur ein Gespräch, wo du das vorstellst. Okay, da musst du jetzt durch. Und so war das so die erste Hürde, auch einmal das vorzustellen und auch das in die Öffentlichkeit zu tragen und sagen, ja, was ich mache, ist cool, dafür zu stehen. Auch wenn das erst in den Kinderschuhen ist, was man macht. Da hat man schon den ersten Schritt, lerne, deine Sachen zu verkaufen.
Boah, ich glaube, das ist echt auch das, womit ich struggle. Und das fällt ja jetzt ein bisschen weg mit den virtuellen Konferenzen. Aber ich weiß noch, meine erste Konferenz, sich da hinzustellen und als kleiner Teeny-Tiny-PhD zu sagen, das ist mein Thema und ich stehe dafür und es ist wichtig und ich glaube, dass es mal groß wird.
Das wollte ich eben euch fragen, wie das bei euch so ist. Wie war das bei euch so?
Sascha?
Ja, also ich bin, also bei mir war es was komisch, weil ich präsentiere immer schon gern. Ich habe auch geschauspielt und auch irgendwie Vorträge gehalten, auch für größeren Publikum und auf der Bühne gestanden, entweder als Musiker oder sonst was. Und ich war dann nie nervös, sondern immer extrem habe ich drauf gefreut. Und dann bei meiner ersten Präsentation vor so einem kleinen Raum, da waren nämlich 15 Leute drin, aber halt alles Wissenschaftler, habe ich so Herzrasen bekommen, dass ich dachte, ich krieg gerade einen Herzinfarkt. Also nicht so, boah, ich kriege einen Herzinfarkt, sondern wirklich gedacht habe, so, ist das gerade eine Panikattacke? Was ist los mit mir? Und ich war noch nie so nervös, wie vor so einer, meine Forschung vorzustellen, weil es so banal war auf einmal, dass ich da gerade wirklich, ich habe da gerade wirklich 1,5 Jahre reingesteckt und jetzt präsentiere ich, das ist total belanglos. Und ja, es war echt weird. Aber im Grunde genommen, es sind dann zumindest in dem Kreis, wo wir vorgestellt haben, das war dann eh total supportive und da ist man jetzt nicht irgendwie gegrillt worden oder so. Und seitdem geht es auch wieder einfacher und das fällt mir auch irgendwie, dann Nervosität ist gefallen, aber es war für mich auch ein Gefühl, was ich glaube ich noch nie oder das letzte Mal, keine Ahnung, in der Unterstufe im Gymnasium hatte, wie ich das erste Mal irgendwie ein Referat machen musste. Total komisch.
Weil wir alle Augen auf dich gerichtet sehen, das ist immer so, wow. Und nicht irgendwelche Augen, sondern wo du weißt, das sind Professoren, die wissen mindestens 2, 3, 4, 5, 10-mal so viel und dann denkt man sich, okay, wo kommt jetzt die Frage? Wo kommt jetzt der Schuss hin?
Also vielleicht war es sogar nett von deinem Supervisor, dass er dich so ins kalte Wasser geschmissen hat, sonst wärst du vielleicht schon von Anfang an mit klopfenden Herzen ins Auto eingestiegen. Bei mir war es
ähnlich. Oder gar nicht mitgefahren.
Ja, eben. Ich habe eine Woche vorher erfahren, dass ich auf dieser Konferenz präsentieren soll. Also musste ich auch schnell ein Poster machen, beziehungsweise eine Präsentation. Und dann steht man da vorne und zum ersten Mal fühlt man sich so ein bisschen wie so bei einer PowerPoint-Karaoke. So, man hat zwar die Slides und man redet auch was, aber man ist sich nicht so sicher, bin ich das jetzt? Hören die mir jetzt zu? Wo bin ich überhaupt?
Für mich war das Stressigste eben einfach, dass ich halt Leute zitiert habe, die im Publikum sitzen. Und dann war das so für mich, was ist, wenn ich das Paper falsch verstanden habe? Was ist, wenn ich da jetzt was sage und dann, weiß ich nicht, steht der auf und erklärt mir erstmal, was ich da alles falsch verstanden habe. Es ist wie, als würdest du, keine Ahnung, irgendwie ein Shakespeare-Stück vortragen und im Publikum sitzt halt Shakespeare. Also das war das, was mich halt total fertig gemacht hat, weil ich dann auf einmal alles hinterfragt habe, was ich gemacht habe. Was wenn das Thema einfach total falsch ist und eigentlich ich jetzt gerade voll im Blödsinn mache. Aber ich wollte noch mal zum Anstellungsverhältnis auch noch mal zurück, weil das finde ich immer ganz interessant. Ist das die Norm? Was du, also für deinen Zweig oder generell für die technischen, naturwissenschaftlichen Studien, so A, ein 3-Jahres-Vertrag und B, dass man nicht über die Uni angestellt ist?
Nein, also meins war eher so eine Ausnahme, weil meistens ist man dann schon an der Uni angestellt, aber es gibt halt eine gewisse Anzahl an Stellen auch bei uns. Und dann würdest du halt entweder als Universitätsassistent, abgekürzt als Unifas, oder als Projektassistent angestellt werden. Und Universitätsassistent hat auch Lehrer dabei. Das heißt, da musst du genauso in den Labors dann prüfen und den Leuten die Dinge zeigen. Und ich war eben, dadurch, dass ich angestellt war am IT, dem Ganzen entbunden für 3 Jahre. Und jetzt im letzten Jahr, wo ich noch einen Vertrag von der Universität bekommen habe, also jetzt bin ich Universitätsassistent, habe ich auch Lehrer dazu bekommen. Das heißt, die ersten 3 Jahre hatte ich wirklich nur Forschung. Konzentriert, habe ich mich darauf konzentrieren können und jetzt ist halt auch noch Lehre dabei. Ja. Genau.
Okay. Ja, dann ist es halt, also gut, das ist ein ähnliches, ist ja bei uns im Grunde genommen auch, ne, wir haben Universitätsangestellte, externe Angestellte, 3-Jahres-Verträge, okay.
Aber wir müssen mal kurz nur die Geschichte, also es ist alles gut gelaufen.
Ja, es war halt, ich muss ehrlich zugeben, der erste Moment war, wir haben so ein Molekül uns überlegt, das so eine Idee haben halt gehabt, und zuerst haben wir uns überlegen müssen, wie ich vorher am Anfang geschildert habe, wie stellen wir das überhaupt her? Da haben wir uns halt überlegt, okay, das könnte man so und so herstellen, das sind 6, 7 Stufen. Und dann lege ich halt los. 1. Stufe, 2. Stufe, jetzt kommt die 3. Stufe. Und die 3. Stufe war echt hart, weil wir haben mit extrem giftigen Chemikalien gearbeitet. Ich schätze mal, ihr kennt Cyankali von Agatha Christie, wo man Leute umbringt. Das muss man schlucken, damit man stirbt. Ja, dass mit irgendwas passiert im Körper, dass es zellulär zur Erstickung kommt, muss man das schlucken. Ja? Wenn man es nur auf die Haut kriegt, ist kein Problem. Aber wir haben nicht mit normalem Wasser gearbeitet, sondern DMSO. Das ist ein Lösungsmittel, das kann man sich vorstellen, wie ein Taxi. Und alles, was du in dieses Taxi reingibst, geht durch die Haut wie nichts. Sowohl ein guter Wirkstoff, als auch ein Gift. Wo es gut verwendet wird, ist in der Pharmaindustrie, wo es in Cremen reingegeben wird, dass Wirkstoffe durch die Haut gut einwirken. Wir haben es aber jetzt genommen und einen Giftstoff drin gelöst. Nicht, weil wir ihn umbringen wollten, weil wir es einfach zu unserer Synthese gebraucht haben und kein anderer Weg uns in dem Moment eingefallen ist. Das heißt, wenn ich ein paar Tropfen auf meine Haut bekomme, bin ich relativ schnell tot. Der Tag davor, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt wird's ernst, Walter. Was mache ich jetzt? Und mein Chef, ah, das geht schon irgendwie, ist kein Problem, das machst du schon irgendwie. Tief durchatmen. Mein Kollege, Postdoc, schaut mich an, schaut mir tief in die Augen. Walter, hast du mit deinem Leben bereits abgeschlossen? Und ich denke, was ist dein Problem? Ich möchte meine Moleküle herstellen, ich habe mit dem Leben abgeschlossen. Er hat gesagt, ich habe was für dich, komm mit. Und dann gehen wir durchs ganze Labor, unten in so einen kleinen Schrank, macht halt auf, eine Box und noch eine Box. Und denkt, was kommt jetzt da raus? Und auf einmal geht so ein großer, oranger, typischer Ganzkörperanzug auf. Und er hat gesagt, nimm das, das wird dir helfen. Und okay, I will do that. Natürlich dann auch so ganz große grüne Handschuhe extra genommen, weil jedes kleine Stück an Haut, das exponiert ist, ist ja möglich, um das Gift aufzunehmen. Also wir wollen nichts offen lassen. Dementsprechend war es drinnen wie in einer Sauna. Ich muss nicht sagen, es war Sommer, es war 35 Grad. Ich habe gedacht, Sauna plus der Effekt, wenn irgendwas doch irgendwo durchgeht. Ja, ist relativ eine tödliche Sauna. Zusätzlich hatte ich jetzt so einen riesen Kolben in der Hand, mit dem ich etwas, man nennt das dann ausschütteln, wo man Phasen trennt und so weiter. Der war 3 Kilo schwer. Und wenn der aufgeht oder so, dann habe ich 3 Liter am ganzen Körper. Und es ist ein Ganzkörperanzug, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann so gut wirkt gegen 3 Liter. Und in diesem Schweiß denke ich mir, nur nicht fallen lassen, nur nicht fallen lassen, es geht gut. Und wieder aufstellen und wieder. Und das den ganzen Tag wiederholt. Am Abend habe ich wie ein Baby geschlafen, ich sag's dir.
Was ist so die Fatality Rate im TU-Labor? sind das Zahlen, die nicht veröffentlicht werden dürfen?
Ja, ist nicht veröffentlicht. Nein, es ist gut gegangen. Ein Jahr später haben wir es zu dritt gemacht mit meinem Chef, weil er darauf bestanden hat, man das wiederholen. Und hat er mitgemacht, schweißgebadet, alle 3 natürlich wieder zufällig im Sommer. Irgendwie ist das immer im Sommer gewesen. Egal. Aber das sind so die Schritte, wo man sagt, man leidet so richtig mit dem Baby. Aber das sind ja noch die schönen Schritte, weil da gelingt es ja. Und jetzt kommen wir dann zu Niederschlägen, wo man sich denkt, es funktioniert. Es funktioniert nicht. Und da überlegt man sich, okay, was kann jetzt nicht funktionieren? Und gerade so eine Reaktion kann man verschiedene Parameter variieren. Sei es Temperatur, was anderes, einen anderen Katalysator, andere Dinge reingeben, Lösungsmittel. Und dann probiert mal durch. Und ich muss ja nicht sagen, wie viele Möglichkeiten es da gibt, wenn man ein paar Parameter hat, das kann man sich dann leicht ausrechnen. Extrem viel. Und wenn man dann wochenlang immer wiederholt, kommt nichts raus, denkt man, ich habe jetzt 6 Stufen das letzte halbe Jahr dann umsonst gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll's? Andere Route und so weiter. Also es ist sehr frustgeladen oft und das ist halt aber der PhD. Was ich aber daraus gelernt habe, dass man extrem viel für sich mitnehmen kann. Dass es eine Schule fürs Leben ist, auch wenn es ganz blöd klingt. Aber das ist wie ein Muskel. Man wird immer stärker dadurch. Diese Frustration, was so viel heißt, dass man im Leben selbst dann viel resistenter ist gegen Dinge. Ich merke das oft, wenn ich von Leuten angesprochen werde und irgendwelche Probleme da sind oder so, nehme ich das nicht gleich so schlimm, weil man einfach so viele auch schon gesehen hat, wo es nicht geht und nicht geht und so viel Frust erlebt hat. Und das einen eben resilienter macht.
Das stimmt eigentlich. Also
ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie geht es euch dabei?
Ja, also jetzt, wo du sagst, ich hab's irgendwie auf Meditation zurückgeführt, aber es kann schon sein, dass das einfach aufgrund Rückschläge, die sich anfühlen, wie es wäre das Leben vorbei, wenn jetzt irgendwie ein Forschungsthema, wenn man irgendwas an was in einem halben Jahr gearbeitet hat und bei uns, ich meine, wir können an unseren Forschungsthemen, zumindest soweit ich weiß, nicht irgendwie sterben, außer, keine Ahnung, irgendwer hat dir Zyankali übers Keyboard gelehrt, aber das ist dann schon, wenn dann irgendwas aufkommt und man merkt, naja, das kann man nicht machen, weil das ist schon gemacht worden oder das geht einfach nicht, das kann man experimentell oder sonst nicht was nicht machen. Das fühlt sich dann so schlimm an und wenn man das oft genug miterlebt, ja, das stimmt, das macht einen schon, glaube ich, gegenüber anderen Problemen ein bisschen resilienter und vielleicht auch sogar ein bisschen abgestumpfter. Gegenüber auch, wenn andere über Probleme oder ihre Rückschläge sprechen, habe ich schon auch teilweise, wie es euch und dir dabei geht, aber schon das Gefühl, wenn ich denke, es klingt jetzt nicht so schlimm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum du jetzt den Teufel an die Wand malst. Aber ja.
Aber es ist eigentlich ganz... Ja, sorry. Es ist eigentlich ganz schön jetzt, weil das Thema der Folge ist ja auch Interdisziplinarität. Und ich glaube, du hast eine erste Gemeinsamkeit gefunden zwischen dir als Naturwissenschaftler und uns als Sozialwissenschaftlern oder Wirtschaftswissenschaftlern. Ich glaube, da das eint den PhD, so viele Unterschiede es auch geben mag zwischen deinem und unserem Weg.
Da hätte es mich extrem interessiert, wie ihr mit so Frustsituationen auch umgeht. Weil ich meine, man hat dann so eine Frustsituation, sei es jetzt beim Recherchieren, Schreiben, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber was macht ihr effektiv? Was macht ihr effektiv in dem Moment, wenn ihr merkt, ihr seid frustriert, um aus diesem Tief herauszukommen?
Kurzfristig mache ich mir ganz laut Musik an, trinke mir super viel Mate an und versuche, mich irgendwie abzulenken. Also entweder ich versuche, mich wirklich nochmal einzuarbeiten und irgendwas zu lesen, damit ich nur reinkomme, oder ich versuche, komplett Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch in die Berge oder so, um einfach mal wieder eine Perspektive zu bekommen. Ich glaube, das sind so die zwei kurzfristigen Lösungen. Langfristig bin ich, glaube ich, noch nicht lang genug dabei, dass ich, also noch ist der Hoffnungsschimmer da, dass ich das bis zum Ende schaffe, aber man weiß es, glaube ich, lange nicht.
ja, ich tue mir auch gerade schwer, weil jetzt, also ich kann auch nicht wirklich sagen, was ich mache, weil es funktioniert, sondern also ganz ehrlich, es ist halt echt so ein in ein Loch fallen. Wirklich so alles hinterfragen, so ein Rückschlag normalerweise führt bei mir dazu, dass ich generell wirklich den Teufel an die Wand male und mich frage so, wow, ich habe jetzt gerade total fatalistisch irgendwie 3 Jahre meines Lebens verschwendet und das war von vornherein klar und ich bin voll Idiot und das hätte ich mir schon vorher denken können, Mann, bin ich doof, dass ich so lange gebraucht habe, bis es halt wirklich hochgeht. Aber dann...
Sascha ist aber auch sehr streng zu sich.
Das ist meine Brand, dass ich alle im allen das Schlimmste sehe. Aber ja, dann hilft's. Also das ist doch, ich habe was gemacht. Das stimmt. Ich habe mir angefangen, auf einer Skala von -2 bis 2 jeden Tag aufzuschreiben, wie meine Stimmung ist. Und habe mir dann eine Zeitreihe draus gemacht, mit einem wöchentlichen und einem monatlichen Rolling Average. Und das habe ich jetzt schon 2 Jahre lang. Und das hat mir echt geholfen zu sehen, dass das zyklisch ist. Also egal wie schlecht das es mir geht und wie schlimm das es ist, über die letzten 2 Jahre ist es einfach wieder hochgegangen. Irgendwie, warum auch immer, irgendwas ist passiert, irgendwie, keine Ahnung, was Kleines, was Großes. Und dann auch umgekehrt, egal wie gut das es mir gegangen ist, es ist dann irgendwann wieder runtergerasselt. Und vielleicht ist das was mir irgendwie geholfen hat, jetzt schon langsam bei jedem Rückschlag zumindest zu wissen, das aufzuschreiben, es war eine -2, war schon wieder -2 Tag, aber dann zurückblicken zu können und zu sehen, irgendwann ist es wieder hochgegangen, es regressed immer wieder zurück zum Mean und ja.
Die Peaks sind der Podcast. Der Austausch hilft. Ja.
Und bei dir?
Ich finde das voll wichtig. Also ich habe für mich ein paar Dinge entdeckt, so im Laufe der Zeit. Eines der größten war für mich, mich im Moment, sei es jetzt ein schlechter Tag, wie auch immer, die Frage zu stellen, das Experiment gelingt zum Beispiel nicht. Und einfach die Perspektive zu haben, I win or I learn. Und das Zweite, meistens ist dann halt das Zweite, was kann ich jetzt aus dieser Situation lernen für mich, um gestärkt aus dem Ganzen herauszukommen? Und oft ist es nicht offensichtlich, weil es ist was ganz Hochkomplexes, wo ich sofort sehe, ah, easy going, das war der Fehler, nächstes Mal mache ich es anders. Sondern es ist oft halt tiefe Analyse, wo kann das Problem sein? Aber im Endeffekt ist es nichts anderes, es ist ein Fokuswechsel von es geht nicht, warum gerade jetzt schon wieder irgendwas, zu okay, was kann ich jetzt daraus lernen? Und auf einmal geht es mir besser. Und das zweite große, abgesehen von aktiven Sportsachen, die ich dann sofort meistens am Tag mache, laufen gehe, tanzen, Musik machen, was du auch gesagt hast, Sofal, das auf jeden Fall. Aber so im Grunde ein bisschen so was Neurochemisches auszunützen. nämlich Dopamin, das Glückshormon, auszunutzen. Mhm. Dopamin ist ja bekannt als Belohnungsmolekül. Mhm. Und es wird ausgeschüttet, vor allem, wenn man jetzt ein Ziel erreicht. Aber es ist so ein bisschen ein Missverständnis, dass es nur dann ausgeschüttet wird, wenn man das Ziel erreicht. Es sollte vielmehr auch zu dem Gefühl assoziiert werden, zu der Tatsache, wenn man einen Schritt in die richtige Richtung macht. Also wenn man das Ziel auch verfolgt, dass es auch dann auch ausgeschüttet wird. Und was ich das jetzt vorstellen kann, wäre so, was ich jetzt vornimmt, man möchte einen Marathon oder irgendwas Größeres rennen oder irgendein größeres Ziel haben, dass man es in kleine Stücke herunterbricht, in so kleine Miniziele. Das kennt man eh, wo man sagt, ja, ich gebe die Schuhe zur Tür, nächsten Tag gehe ich mit den Schuhen einmal über den Häuserblock, dann renne ich einen Kilometer und dann immer mehr. Was aber fehlt, ist nach jedem dieser Etappen innezuhalten und sich bewusst zu machen, dass man einen Schritt in die richtige Richtung geht. Hm. Das sorgt dafür, dass man Dopamin ausschüttet und das stärkt unser Belohnungssystem, was uns wiederum resilienter macht, wenn wir so Niederlagen haben. Hm. Und deswegen gehen wir auch motivierter dann durch, weil wir uns bewusst machen, auch wenn es gerade echt mühsam und frustrierend ist, wir gehen in die richtige Richtung. Jeden Tag. Mhm. Und das hilft mir doch sehr. Ja.
Ja. Ich würde das auch unterschreiben. Ich würde vielleicht nur noch dazu hinzufügen, dass für mich, also ich mache das auch, realistische Ziele setzen und Zwischenziele auch feiern oder halt generell den Prozess auch mehr würdigen als das Ergebnis. Ich würde noch hinzufügen, dass ich aber auch akzeptiere, dass es Frustphasen geben wird. Also diese Akzeptanz von, ich muss jetzt nicht jedes Mal dagegen ankämpfen, dass ich gerade frustriert bin, sondern es ist auch okay, ich habe mich darauf eingelassen, auf diese Reise, dass ich auch mal ja nicht weiterkomme, dass ich an meine Grenzen stoße und dass ich am liebsten schreien will gerade.
Das ist auch voll okay. Und das soll auch so sein. Ich meine, gerade was du sagst, diese Akzeptanz ist ja auch das, wo man sagt, ja, es passt jetzt auch, man ist jetzt voll frustriert. Und gerade dieser Blickwinkel, so was kann ich daraus lernen, nimmt mir dann oft dann auch diesen Ärger raus. Oder diesen Ärger, wo ich sage, okay, diesen Ärger, den ich gerade habe, kann ich irgendwie umlenken in was Besseres. Oder ich schreie einmal, ist auch voll okay. Manchmal ist es so, ich sehe gerade nichts zum Lernen, ich will einfach nur schreien, es ist einfach nur blöd. Und das ist auch voll okay. Aber also ein kleiner Trick, der mir auch hin und wieder geholfen hat, weil im Labor ist man, gerade in der Experimentalwissenschaft, so ausgeliefert, geht das jetzt chemisch oder nicht? Mhm. Egal, wie ich jetzt arbeite, manchmal geht es einfach nicht. Mhm. Und was ich dann manchmal mache, ist parallel ein kleines Projekt im Privaten zu haben, sei es jetzt eine Sprache zu lernen, sei es irgendein neues Zielsetzungsprogramm oder Körpersprache, was auch ihn interessiert. Und dort jeden Tag so eine halbe Stunde oder ein bisschen was weiterzubringen. Dann hat man zumindest dort so einen kleinen Dopaminstoß, wo man sagt, es geht trotzdem was weiter. Zwar jetzt gerade nicht im PhD, aber insgesamt geht das weiter. Und so ist das Gefühl dann trotzdem da.
Man merkt aber, dass du Naturwissenschaftler durch und durch bist, dass du selbst die Chemie nutzt, um dich zu motivieren oder deine Kenntnisse der Chemie. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was hältst du denn als Naturwissenschaftler von den Sozialwissenschaften? Sind wir überhaupt richtige Doktore, wenn wir unseren PhD machen?
Ihr habt es ja genauso, ihr beschäftigt euch genauso eine Zeit lang. Ich glaube, bei euch ist es 3 Jahre, das haben wir gar nicht gesagt noch. Bei uns ist es so circa zwischen 3 und 5 Jahre, je nachdem, wo man gerade ist. Amerika meistens sogar so 5 Jahre PhD. Ich meine, wie es bei euch ist, bei den Sozialwissenschaften so 3?
Bei uns speziell auf jeden Fall 4 bis 6 Jahre, aber es ist
jetzt BU gesprochen. Das liegt daran, dass wir eben Universitätsassistenten sind und eigentlich
voll. Die Anstellung auf 3 Jahre ist.
Genau. Ja. Also die Anstellung ist auf 6 Jahre, aber studieren tun wir offiziell nur 3 eigentlich. Ah.
Genau. Okay, interessant. Aber ihr habt ja trotzdem diese 3 Jahre, in denen ihr dann, weil das wollte ich noch herausfinden, bevor ich da irgendwas sage, wie das bei euch aussieht. Das heißt, ihr forscht da ja genauso und recherchiert und macht Vergleiche, macht Studien. Wie kann ich mir das vorstellen?
Wie stellst du es dir denn vor?
ich stelle es mir jetzt einmal so vor.
Ja.
Ungefähr wie, was ich jetzt gerade mache. Ich schreibe gerade einen Review, einen wissenschaftlichen über 290 Arbeiten, halt Publikationen. Mhm. Und versuche halt da zu vergleichen und etwas zu synthetisieren, sage ich einmal, was einen Neuwert bilden. Und ich stelle mir das halt so vor, dass ihr dann euch einem Thema widmet. Und diesen Thema, was ihr irgendwie ausgesucht habt, da entweder den Vergleich oder Studien euch anschaut und da irgendwie so Meta-Analysen macht oder und daraus halt irgendwie was versucht abzuleiten, sage ich mal. Bin ich da.
Ich finde es super spannend, wie, also ich meine, wir haben halt ein klares Bild von uns und mein Bild von Naturwissenschaftlern wäre halt so, ja, die gehen ins Labor und dann machen die halt ihre 50 Experimente und das
Pipetten.
ist mega geradlinig, weil sie wissen dann direkt, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert und dann nach 3 Jahren haben sie ihren PhD und da wurde ich jetzt eines Besseren belehrt heute. Deswegen finde ich spannend, wie NaturwissenschaftlerInnen die Sozialwissenschaften sehen. Aber Sascha, willst du auflösen? Wie forschst du?
Also von Vorurteilen gegenüber Naturwissenschaftlichen hat ja Edi das Sofa kurz ein bisschen erklärt. Ich glaube, das spiegelt sich auch relativ wider bei mir, dass man sich halt vorstellt, dass das alles viel, viel, viel komplexer oder schwerer ist von der Hard Science her, jetzt von der Grundausbildung und dem, was man mitbringt, um PhD zu machen in dem Fach. Aber einfacher im Sinne von, naja, man geht da rein, man will halt ein Molekül irgendwie erforschen oder man will irgendwie eine Reaktion finden, dann geht man ins Labor, macht ein paar Sachen und dann schauen da 4, 5 technische Papers dabei raus und man weiß eigentlich schon von vornherein, dass das alles halt, ja, klappen wird, weil man hat
Geht
das ja
direkt in
super
Nature
toll.
rein.
Genau, weil man hat das ja mathematisch irgendwie schon abgeleitet und man hat dann ein paar Leute, die dir sagen können, dass das stimmt. Und bei uns ist es halt ja auch, aber eben auch ganz verschiedene in den Sozialwissenschaften, weil da gibt es halt auch noch viele, gibt es experimentelle Zweige, dann Zweige, die sehr, sehr theoretisch getrieben sind und wirklich nur, wie du eben gemeint hast, halt mit Archivdaten, Archivpublikationen arbeiten und dann so ein bisschen Mischformen. Aber ich glaube, das, was uns am ehesten, wenn ich zu so sagen traue, in Sozialwissenschaften, ist eben der Aspekt sozial, dass wir halt hauptsächlich mit Menschen experimentieren und an Menschen Forschung betreiben, sei es am Individuum oder an Systemen und Gruppen von Menschen. Und das passiert dann auf mit verschiedensten Methoden, mit experimentellen Methoden, mit Labor, Feld, Simulation auch. Also teilweise gibt's auch Zweige, die halt wirklich ähnlich wie jetzt in manchen angewandten Physik oder theoretischen Physik, Fächern, die dann Simulationen programmieren, gibt's sowas inzwischen oder auch schon länger bei uns, im Sozialwissenschaften. Aber
Böse
ja.
Zungen sagen ja, dass wir uns anderer Wissenschaften bedienen,
Ja.
also Methoden anderer Wissenschaften bedienen, um eben den Menschen zu studieren. So böse sind sie eigentlich auch nicht. Ist ja nicht schlecht.
Voll.
Genau.
Es ist voll spannend, was ihr gerade sagt, weil es ist bei uns ganz ähnlich. Also die Sichtweise, wie wir die Sozialwissenschaften sehen, dass man sagt, ja, dann schaut man sich halt ein paar Paper an und analysiert ein paar Meta-Analysen, was auch immer, kommt man auf irgendwelche Sachen drauf und die publiziert man halt dann gleich. Dann hat man innerhalb von 3, 4 Jahren eben seine 5 bis 10 Publikationen, that's it, okay, was ist dahinter?
Witzig.
Also ich sage mal, das ganze Spektrum, manche glauben das mehr, manche weniger, aber es gibt bis zu dem Extrem, was ich gerade jetzt gesagt habe, schon auch Meinungen. Und meine Meinung war eher so, ja, es ist hat irgendwelche Analysen und da schaut man sich etwas an und ich habe jetzt nicht gesagt, dass 10 Paper rauskommen, aber so ein, zwei Paper werden schon ganz raus, leicht oder halt normal rauskommen. Aber dann dadurch, dass ich doch ein paar im Freundeskreis auch ein paar Sozialwissenschaftler habe, habe ich dann eh auch schon mitbekommen, dass es nicht so ganz ist. Also und ein Punkt noch zu Nature und so weiter. Also bei uns ist es eher so, dass innerhalb dieser Dissertation, wenn es gut geht, ein, zwei Paper rausschauen. Wenn man ganz glücklich ist, vielleicht drei. Aber gerade auch bei meinem Chef, der jetzt eher geschaut hat, dass wir höher publizieren. Höher heißt nicht Nature. Nature ist so unerreichbar in der Chemie, sage ich einmal. Also Nature Chemistry vielleicht ist so vielleicht erreichbar, aber das ist so das Maximum. Während für biologische Forschung, medizinische Forschung durchaus Nature drinnen ist. Aber ich sage jetzt mal für die rein chemische Forschung nicht, sondern dass man das jetzt auch unterscheidet. Ja, und dann ist es halt eher so, dass ein, zwei Publikationen höchstens rausschauen und das war's. Und es ist alles aber so unberechenbar. Selbst wenn man sich denkt, das Molekül passt jetzt, ein Kollege von mir auch passiert, ist man am Ende dann dort, geht nicht. 2 Jahre umsonst. Nebenprojekte halt. Und keiner kann es einem sagen. Und ja, es ist, ja.
Ja, also, ist das wirklich. Ja. Es ist bei uns, es ist auch, also kommt auch ganz drauf an, was dein Supervisor halt, was sein Plan ist, unter Anführungszeichen. Wir haben auch anscheinend eine ähnliche, vielleicht ist es was Österreichisches, ich weiß es nicht, aber unser Supervisor ist auch eher so eine gute Publikation ist empfehlenswerter wie jetzt diese klassische kumulative, einfach mal Hauptsache drei Paper für ein PhD, wo und wie ist egal, aber es müssen 3 sein. Gibt's ist, glaube ich, vor allem in so wie allen Ländern außer Deutschland und Österreich, vielleicht sogar schon Deutschland der Fall. Ist witzig zu hören, dass das dann in anderen Fächern ähnliche Philosophie ist.
Ja, Qualität und Quantität.
Nature, Human Behavior.
Ja, da streiten sich auch die Geister. Sowieso. Aber genau, bei meinem Supervisor auch der Trade-off, dass man eher auf ein höherrangiges Journal zielt und dann halt weniger publiziert. Und selbst das so, eine Publikation ist für mich schon so das Ziel, dass ich erstmal runterbrechen muss, um mein Dopamin-Level irgendwie noch anzuregen.
So ja, richtig, ja. Unvorstellbar eigentlich gerade. Also wir sind beide noch ein bisschen, brauchen noch ein bisschen, bis wir an deinem Punkt sind. Und bei mir zumindest, weil ich bei der Sofa ist, bei mir ist halt so eine Publikation immer noch sowas wie, wow, ich freue mich derzeit noch, wenn ich bei einer Konferenz irgendwie angenommen werde, was vorstellen kann. Publikation ist bei mir noch überhaupt nicht im Speiseplan.
Muss ich ehrlich zugeben.
Vielleicht nur, um das abzurunden. Ja.
Bei uns eben auch. Also meine erste Publikation ist noch ausstehend, weil das Molekül ist zwar da. Wir haben fast alle Daten. Wir brauchen noch eine Anwendung. Aber das dauert trotzdem. Wir wollten das letztes Jahr im Sommer schon publizieren und das dauert trotzdem noch ewig, bis es dann wirklich passiert und alles. Also man muss da auch sehr, sehr viel Geduld aufbringen.
Ja.
Ich bin wirklich überrascht, wie viel ähnlicher, also oder wie viele Ähnlichkeiten wir dann doch jetzt, ohne jetzt das erzwingen zu wollen, gefunden haben.
Ja.
Und wir haben jetzt auch während der technischen Probleme noch uns kurz unterhalten, dass, also mir macht es voll Spaß, diese Folge.
Ja.
Und ich wundere mich eh, dass es gar nicht so viel Austausch gibt zwischen den, zwischen Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, zwischen verschiedenen Wissenschaften einfach, weil ich glaube, dass es sehr wertvoll ist und Spaß macht. Also ich glaube, wenn man nicht Freunde im Freundeskreis hat, müsste ich nochmal googeln, ob es irgendwelche Plattformen gibt, die eben vernetzen. Aber vielleicht, Walter, hast du da bessere Tipps, weil du bist ja auch Poet, habe ich gehört oder gelesen.
Poet?
Oder du engagierst dich ja auch in der Wissenschaftskommunikation und hast da vielleicht bessere Vernetzungen.
Also rein, was so Wissenschaftskommunikation betrifft, ist eines meiner Leidenschaften auch. Und da gibt es die Möglichkeit, so Science Slams zu machen. Das ist so ein Format, in dem man 5 Minuten Zeit hat, 5 bis 6 Minuten, ohne PowerPoint, nur mit Requisiten wie Plüschzellen oder andere Leuchtobjekte oder was auch immer halt hat, die Wissenschaft so herunterzubrechen, damit man sie einem allgemeinen Publikum schön präsentieren kann. Sei es jetzt der Großvater oder das 10-jährige Kind, das erste Mal das hört, dass es ungefähr mitkommen kann und eine Idee hat, was es ist. Und das ist für mich extrem spannend, so Dinge herunterzubrechen, Analogien herzustellen und dann aber auch dem Zuhörer oder der Zuhörerin zu zeigen, was sie davon mitnehmen kann. Und das ist auch meine Motivation, in naher Zukunft, vielleicht in einem halben Jahr, meinen YouTube-Channel dann zu beginnen. Genau.
Woo! Werden wir dann natürlich direkt scheren auf Destiny Jack.
Aber es gibt noch keinen Namen, es gibt noch keinen Kanal, den du jetzt ausrufen
noch
kannst.
Noch nicht, aber...
Ja. Noch nicht, okay.
Ist im Wert. Ich habe schon 60 Ideen gesammelt, also es ist schon näher als nur eine Idee.
Das Walter-Molekül ist mein Name.
Voll. Ja, also wir haben eigentlich, also ich persönlich kann auf jeden Fall noch lange weiter sprechen. Ich meine, es bietet sich auf jeden Fall auch nochmal an, dass Ganze in Teil 2 nachzuschießen. Aber ich möchte auch hier keinem zu lang die Zeit stehlen. Und es gibt natürlich, für treue Desk Reject Zuhörer das am sehnlichsten erwartete Segment, das Werbesegment, gibt es diesmal nicht. Einfach nur, da wir den Beitrag unseres geschätzten Gastes nicht durch einer meiner Rants unbedingt schmälern wollen. Deswegen drehe ich jetzt ganz einfach mal den Spieß um und frage Walter, ob du noch irgendwelche Shoutouts, Empfehlungen oder sonstige Anliegen hast, die du mit den Hörern teilen möchtest.
Vielleicht so ein paar, also ein, zwei Tipps. Ein großer Tipp wäre, sich neben der Dissertation oder neben dem PhD sich auch Zeit zu nehmen. Vielleicht nicht am Anfang, wo alles so überwältigend ist, wo man sich mal einarbeiten muss und keine Ahnung hat, wo soll ich überhaupt beginnen, was muss ich jetzt machen. Mhm. Sondern vielleicht ein paar Monate nach einem halben Jahr, ja, sich auch parallel mit anderen Dingen auch zu beschäftigen, wie man weiterkommen kann. Also zum Beispiel an seinen Kommunikationsskills zu arbeiten oder andere Dinge, die man auch für den PhD brauchen kann, aber auch für danach. Das heißt, irgendwie so auch zu denken. Die Möglichkeit zum Beispiel, die ich extrem dankbar angenommen habe, war auch die vom Ludwig-Boltzmann-Institut, die für alle offen ist, sowohl für Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, egal was, nämlich die Summer School und die...
Bis Ägyptologie.
Alles. nämlich die Summer School und die Winter School. Die Summer School ist eine Option, um Leadership mehr zu trainieren, die nennt sich Leadable, für Management und Konfliktmanagement Skills, also so mehrere Skills halt. Und die Winter School im Vergleich dazu ist mehr aufs Schreiben, aufs akademische Schreiben, aufs Präsentieren. Habe ich vor 2 Wochen mitgemacht, extrem cool gewesen und eben auch super, wenn man dabei bleibt. Also ich finde immer als Leitmotto sharpen your axe und das auch nicht zu vergessen, dass man seine Axt immer auch schleift und da auch weiterkommt und nicht nur immer dann sich vertieft. Und eine andere Sache, die auch Sofal vorher gesagt hat, nebenbei, dass man auch einen Schritt hin und wieder zurück macht. Man ist dann oft so vertieft drinnen in dem Ganzen, und sei es Publikationen oder Molekülen oder bei euch in Analysen, dass man sagt, oh Gott, was ist da alles los? Und wenn man einfach mal einen Schritt zurück macht, sei es in die Natur raus, sei es einen Urlaub zu machen, sich auch das zu gönnen, und das hilft einem, einen anderen Blick auf das Ganze zu bekommen.
Das sind großartige Tipps. Wir werden auch das Ludwig-Boltzmann-Institut mal selber auf jeden Fall nachsehen und das dann auch in die Shownotes packen.
Also rein als Fortbildungsmöglichkeiten, wenn man solche hat. Und ja, sonst, was es halt möglich ist, auch an anderen Büchern. Ein gutes Buch, was ich gerade lese, was mir extrem gut gefällt, ist The Power of Now von Eckhart Tolle. Dann, wenn du das kennst. Aber das ist so die Idee halt, im Jetzt zu leben. Und das wird halt oft gesagt und ihr macht auch, ja, okay, lebe mehr jetzt, lebe mehr jetzt, lebe mehr jetzt. Aber es wirklich zu leben, ist extrem schwierig. Und da bin ich auch einem Zitat unlängst begegnet, das mir sehr gut gefallen hat, was die Essenz des Buches sehr kurz wiedergibt. Nämlich so ungefähr in den Worten, wenn du leicht depressiv oder deprimiert bist, lebst du in der Vergangenheit. Wenn du Angst hast, lebst du in der Zukunft. Und nur wenn du so friedvoll, living in peace, dann bist du in dem Moment angelangt und genießt ihn jetzt gerade. Also das auch so mitzunehmen.
Ja, das kommt mir bekannt, das habe ich auch schon mal gehört. Das ist echt nicht schlecht. Das werden wir auf jeden Fall auch reinpacken, damit die Leute das auch finden, wenn sie es interessiert. Genau, dann würde ich einfach echt nur sagen, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde, das war echt großartig. Eine Mischung aus wirklich super ansehnlich erklärte Einführung in die synthetische Chemie und Krebsforschung und generell Naturwissenschaften, Laborforschung, aber auch hoffentlich Einblicke generell in die Überschneidungen und Unterschiede im PhD-Studium. Ich finde das echt großartig. Ich würde dann eben noch ganz wichtig die Schätzfrage auflösen. Wisst ihr noch, was eure Antworten waren? Beziehungsweise wisst ihr, was die Frage noch war?
Du darfst sie gern wiederholen.
Also die Frage war, welche Studienrichtung hat im Wintersemester 1920 die wenigsten Studierenden in Österreich, also zu fachübergreifend? Und da war das Sofall eigentlich verdammt knapp dran, das waren die darstellenden Künste. Die haben insgesamt 557 eingeschriebene Studierende. Zum Vergleich, Sozialwissenschaften haben 43.000. In Österreich. Und nebenbei ist Doktoratstudium der Künstler hat auch die wenigsten mit 19. Und jetzt das eigentliche Fach mit den wenigsten Studierenden, das teilen sich ein paar. Und da habe ich mir eins rausgepickt, das ist das Polnisch-Unterrichtssprache, Masterstudium, ein eingeschriebener Student. Aber keine Angst, es kommt da auch Nachwuchs im Bachelorstudium für polnische Unterrichtssprache nach, nämlich zwei im Bachelorstudium. Also falls da wer eine Lücke sucht, um was Ausgefallenes zu studieren, ich glaube, Polnisch Unterrichtssprache kann ich nur sehr stark ans Herz legen. Slowenisch auch mit 8 Leuten im Bachelor. Das war die Auflösung der Schätzfrage. Damit würde ich auch schon zum Outro kommen. Ich würde aber sofort noch ein paar letzte Worte überlassen.
Das kam jetzt überraschend.
Dabei wollte ich ganz kurz Danke sagen, die Möglichkeit dabei zu sein. Ich fand das großartig mit euch. Dankeschön für diesen Einblick in die Sozialwissenschaften und damit, dass ich auch so vielleicht Bilder, die ich davor gehabt habe, dann auch jetzt klarer sehen kann. Danke euch dafür.
Ich erkläre dir dann im Nachhinein nochmal, woran wir genau forschen, was meine Analysen sind.
Aber der Dank, wie gehabt, also der Dank ist ganz unsererseits und es steht eine Open Invitation, falls du nochmal Zeit hast für eine Teil 2, weil ich glaube, das haben einige Zuhörer wirklich verlangt, dass wir mal raus aus dem BU-Kreis gehen, mal jemand anderen mit reinholen und mit ihm oder ihr diskutieren. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall noch
sehr gerne
was noch zurückkommen.
Sehr gerne mit meinem neuen YouTube-Channel dann.
Ja, dann gibt es auch was zum Bewerben.
Ich habe letzte Worte gefunden.
Sehr gut.
Shoutout geht an Lynn, die uns vernetzt hat, den Walter mit uns. Und weiß nicht, ob sie uns hört oder nicht. Auf jeden Fall danke, Lynn, fürs Vernetzen. Und ich werde jetzt mehr Möglichkeiten suchen, mich auch mit anderen Wissenschaften lernen und Wissenschaftlerinnen auszutauschen.
Damit vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer folgen auf Instagram, Facebook und Twitter. Einfach nach unserem Namen suchen, Desk Reject. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr könnt uns auch abonnieren auf jeglichen Players, sei es Apple Podcast, Spotify, Overcast, alles Mögliche. Dann wie immer, wir freuen uns immer tierisch auf Bewertungen auf jeglichen Playern, Apple oder sonst wo, Podchaser, es ist ganz egal. Es hilft uns, unsere Arbeit zu bestärken und es hilft auch anderen, uns eventuell zu finden. Also es würde uns sehr freuen, wir lesen uns das immer sehr gerne durch. Intro, Outro und Werbemusik stammen alle von Blue Dot Sessions, produziert wird das Ganze von Alexander Staub, das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism und das war's auch schon für heute. Vielen Dank und bis bald.
Ciao.
Danke.
Aber wir zählen es alle gemeinsam von 10 runter und versuchen es gleichzeitig zu machen, anstatt das Klatschen, weil das Klatschen hat bis jetzt noch nie funktioniert. Und ich fange an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Das war voll.
Du bist aber auch immer schneller.